Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Carsten Huck. Schön, dass Sie dabei sind. Um zwei Bücher geht es heute und ein Gedicht. Wilhelm Bartsch hat es geschrieben. Es handelt von Auschwitz und unsere Lyrikkritikerin Beate Tröger hält es für ordentlich misslungen. Warum, das sagt sie uns am Ende der Sendung. Zuerst stellen wir nun in unserer Reihe Faschismus verstehen, Die weiße Pest vor, einen Roman von Herminia zur Mühlen. Man nannte sie Rote Gräfin, geboren 1883 als Spross des österreichischen Uradels, entwickelte sie einen unbestechlichen Blick für soziale Ungerechtigkeit und begeisterte sich für den Kommunismus. 1933 emigrierten sie und ihr Mann nach Österreich, schließlich nach England, wo Herminia zur Mühlen 1951 starb. 2019 erschien eine 2500-seitige Werkausgabe, die aber nur etwa die Hälfte dessen enthält, was Herminia zur Mühlen geschrieben hat. Ihr Roman »Die weiße Pest« von 1926 zum Beispiel kommt darin nicht vor. Julia Schröder stellt ihn jetzt vor.
Verräter verfallen der Feme. Unter diesem sinistren Wahlspruch wurden in den unruhigen ersten Jahren der Weimarer Republik rund 400 Morde verübt. Zum Verräter konnte in den Augen der rechten Freikorps der Schwarzen Reichswehr und anderer nationalistischer und monarchistischer Geheimbünde praktisch jeder und jede werden. Meist traf es die eigenen Gesinnungsgenossen, weil sie in Verdacht gerieten, insgeheim mit den Kommunisten oder den Sozialdemokraten zu kooperieren, weil sie offen die Seiten gewechselt hatten oder einfach, weil sie zu viel wussten. Oft wurden aber auch politische Gegner ausgeschaltet, Prominente wie Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg und viele, deren Namen niemand mehr kennt. Verfolgt und aufgeklärt wurden die Fememorde lange Zeit nur halbherzig, weil Polizei und Justiz oftmals mit den Feinden der jungen Demokratie sympathisierten. Das änderte sich, als 1925 die Zeitschrift Weltbühne auf diese Welle von Bluttaten aufmerksam machte. In der Folge griffen mehrere Literaten das Thema in Büchern auf. Eine von ihnen war die Schriftstellerin Herminia zur Mühlen. Die weiße Pest heißt ihr Roman, der 1926 erschien und mit Recht den Untertitel Roman aus Deutschlands Gegenwart trägt. Und gleich der Anfang zeigt, dass diese Autorin keine Scheu vor starken Effekten hat.
Durch den dunklen, regengepeitschten Herbstabend fegte heulend der Wind, riss am schwarzen Himmel Wolkenfetzen auseinander, ballte sie dann wieder zu dreuenden Gestalten, kugelbäuchigen Ungeheuern, Riesen mit lang ausgestreckten Armen. Irgendwo in der Ferne tutete heiser eine Autohupe. Irgendwo in der Ferne riss der Sturm vom Boden ein klägliches Wimmern, ein ersterbendes Stöhnen auf, trug es durch die Luft davon. Auf der regendurchweichten Straße nahte das schwarze Auto. Die Reifen versanken tief im Schlamm.
Das schwarze Auto, das Dingsymbol des Romans, wird zum Werkzeug des Terrors, denn für dessen Opfer wie für die eingeschüchterten Zeugen nimmt es die Züge eines mythischen Ungeheuers an. Nach dem düsteren Auftakt entfaltet sich ein Geflecht aus dramatischen Handlungssträngen um einen rechtsnationalen Oberleutnant aus niederem Adel und seine kleine Mordbubentruppe, einen zu Unrecht verdächtigten jungen Kommunisten, einen abtrünnigen Stahlhelm-Anhänger und seine tapfere Braut, einen furchtlosen jüdischen Rechtsanwalt und eine monarchistisch gesinnte ungarische Gräfin. Ausgestattet mit allen Merkmalen einer unberechenbaren Femme Fatale arbeitet Ilona von Szentivanyi als Kurierin für die rechten Verschwörer. Diese Spießgesellen werden ihrem Standesdünkel allerdings zunehmend unerträglich.
Sie hatte auf Abenteuer, spannende Erlebnisse gehofft, gedacht, sie würde tollkühne, geniale Männer kennenlernen. Stattdessen diese hysterischen Kleinbürger.
Als die weiße Pest erschien, hatte die Österreicherin Herminia zur Mühlen, geboren 42 Jahre zuvor als Gräfin Fouillot de Crenvie, ihre adlige Herkunft längst hinter sich gelassen und war in die kommunistische Partei eingetreten. Sie lebte in Berlin und Frankfurt und verdiente mit Schreiben und Übersetzen mehr schlecht als recht ihren Lebensunterhalt. Bekanntheit erlangt hatte sie mit ihren proletarischen Märchen, die im Malik Verlag von Wieland Herzfelde veröffentlicht wurden, mit Krimis unter meist amerikanischem Pseudonym und mit einem Prozess wegen Hochverrats. Den hatte ihr die 1924 erschienene Propagandaerzählung Schupomann Karl Müller beschert. Propagandaliteratur ist auch Die weiße Pest. Als Fortsetzungsroman in Parteizeitungen sollte er das Klassenbewusstsein der Leserschaft stärken. Die Fronten sind klar verteilt. Adel und Monarchie sind an allem schuld und befinden sich auf dem absteigenden Ast. Das Bürgertum denkt nur ans Geld. Die Sozialdemokratie agiert als nützliche Idiotin der Rechten. Allein der Kommunismus wird den ausgebeuteten Massen das Heil bringen. Entsprechend besteht ein Großteil des Romanpersonals aus irregeleiteten Kleinbürgern, heldenhaft klugen Kommunisten und verderbten Vertretern der alten Eliten. Absolut realistisch wirken allerdings Passagen wie die, in der Gräfin Ilona in der Rolle einer Genossin den Chefredakteur einer sozialdemokratischen Zeitung manipuliert und aushorcht.
Übrigens, wie steht es denn bei Ihnen mit der völkischen Bewegung, Hitler, Stahlhelm und so weiter? Ihre schönen schwarzen Augen schienen sich in die des Chefredakteurs zu bohren. Ein gespannter Ausdruck kam in ihr feines Gesicht. Liebe Genossin St. Ivanyi, all diese Berichte über Geheimorganisationen, Schwarze Reichswehr und dergleichen mehr sind heillos übertrieben. In Deutschland herrschen Gott sei Dank nun wieder geordnete Zustände. Die Republik kann nicht mehr gestürzt werden. Das haben auch die Monarchisten eingesehen. Die einzige Gefahr sind die Kommunisten. Mit den Rechten sind wir fertig geworden. Der Feind steht links.
Nicht nur der Chefredakteur irrt hier, auch der Roman selbst eröffnet die tragisch fehlgehende Perspektive. Durch individuellen Mut und Anstand, Entlarvung der Drahtzieher und rechtsstaatliche Verfolgung der Fememorde lasse sich das Land vor Hitler, Stahlhelm und so weiter retten. Dabei werden die Machenschaften der Rechtsnationalen, ihre internationale Vernetzung, ihr Einfluss auf Politik und Justiz, ihre billigen Versprechen an die Enttäuschten ebenso geschildert wie die Schwäche der demokratischen Institutionen, so dass alles auf ein anderes Ende vorausweist. Ein wahres Menetekel legt Herminia zur Mühlen ausgerechnet der quecksilbrigen Gräfin in den Mund.
Ich kenne diese Menschen besser, als ihr sie kennt. Glauben Sie mir, wenn die zur Herrschaft gelangen, wird ein weißer Terror kommen, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat.
Julia Schröder war das über Herminia zur Mühlens Roman »Die weiße Pest«. Die Erstausgabe erschien in der Vereinigung internationaler Verlagsanstalten 1926. Die Neuauflage von 1988, 200 Seiten stark, im Ostberliner Verlag Tribüne. Sie ist für wenig Geld antiquarisch zu erwerben. Diesen und alle weiteren Beiträge unserer Büchermarktreihe Faschismus verstehen, historische Buchtipps aus den 1920er und frühen 30er Jahren, finden Sie auch in unserer DLF-Audiotheks-App. Gerade einmal 2 Jahre nach ihrem Debütroman Connect legt nun die 34-jährige Thea Mengeler ihren zweiten Roman vor. Nach den Fähren. Die gebürtige Krefelderin hat in Hildesheim literarisches Schreiben studiert und lebt heute in Hannover. Nach den Fähren ist auf einer vereinsamten Insel irgendwo im Süden angesiedelt und hätte eine bloße Versuchsanordnung verschiedener Typen werden können. Jürgen Deppe findet, dass der Roman aber schon durch sein stilistisches Vermögen weit mehr ist.
Die Schauplätze sind überschaubar. Der Sommerpalast, das Gelbe Haus, die Bäckerei, die Bar, die Post. Die Figuren sind es auch. Es ist ein Panoptikum verlassener Seelen. Ein Reigen von typisierten Charakteren, von charaktervollen Typen, die aneinander vorbei existieren. Der Hausmeister, die Frau des Generals, die Doktorin, der Barmann und die Bäckerin. Am Rande tauchen noch ein Soldat und der Hafenwärter in den verstaubten Kulissen auf, eine Krankenschwester, ein Pastor, eine Fischerin. Viel mehr sind nicht übrig geblieben auf der früher überlaufenen Touristeninsel irgendwo im Süden, die ohne erkenntlichen Grund von der Außenwelt abgeschnitten wurde.
Der Hafen hat lange keine Fähre gesehen, seit Jahren nicht. Die Geschäfte an der Promenade sind geschlossen. Das mit den Schwimmreifen und dem Sandspielzeug, das mit den Badeanzügen, das mit den gemusterten Strandtüchern, das mit den geschnitzten Schüsseln. Keine Touristen mehr in den Cafés, in den Fischrestaurants, den Bars. Keine Kellner mehr in weißen Hemden. Kein Ananasverkäufer am Strand. Keine Schirme. Keine Liegen. Selbst die Möwen, die meisten von ihnen, haben sich aufgemacht zu anderen Ufern, vermüllteren Stränden.
Die meisten Inselbewohner haben ihr Heil in der Flucht gesucht.
Als die Sommerhitze kam, doch noch immer keine Fähren, da schloss man die Häuser zu und die Hotels, drängte sich auf die wenigen Boote, setzte zum Festland über. Man würde zurückkehren, hieß es, mit der nächsten Fähre. Aber keine Fähre kam und niemand kehrte zurück.
Was bleibt, sind Stillstand und Ruhe und ein letzter Funke trügerischer Hoffnung, die der Hafenwärter gebetsmühlenartig wiederholt.
Vielleicht morgen, sagt der Hafenwärter. Vielleicht kommen die Fähren morgen wieder.
Sie tun es nicht, auch übermorgen nicht. Es wirkt, als habe sich eine dünne Sandschicht über die Verlassenheit gelegt. Eine Sandschicht, gegen die der Hausmeister des Sommerpalasts, dem ältesten und eher dem feinsten Hotel der Insel, mit stoischer Gelassenheit anarbeitet. Er lüftet die Hotelzimmer für die Gäste, die nicht mehr kommen. Er reinigt den Pool für sie und pflegt den Garten. Doch wozu?
Was verschwindet, ist die Vorstellung einer Zukunft. Was verschwindet, ist die Illusion einer Fortsetzung der eigenen Existenz.
Es ist ein literarisches Stillleben von großer Wucht, das Thea Mengele da arrangiert. Ockerfarben mit wenig Akzenten, aber so faszinierend, dass man diese 175 Seiten in der Hitze, die sie ausstrahlen, gierig einatmet. Es ist in aller Stille, die herrscht, seit die Übriggebliebenen mit ihren Gedanken und Gefühlen allein sind, eine Allegorie auf den Sinn des Seins.
Bald ist ringsum nichts als versehrte Landschaft. Man könnte vergessen, dass es Wald gibt auf dieser Insel, Häuser, Menschen. Man könnte vergessen, dass es Leben gibt.
Doch das gibt es. Spätestens in Gestalt der kleinen Ada, der einzigen mit Namen, die wie aus dem Nichts im Sommerpalast erscheint. Nur dem Hausmeister erscheint. Sie ist ein kleines Mädchen, ganz bei sich und schon bald wieder spurlos verschwunden. Sie hinterlässt Fragen, vor allem beim Hausmeister, den diese kaum spürbar in Bewegung versetzen. Am Ende wird sich fast nichts geändert haben und doch alles. Thea Mengelers zweiter Roman zeigt sie als eines der sprachlich und stilistisch größten Talente, die die deutschsprachige Literatur gegenwärtig aufzuweisen hat. Ihre Sprache ist frei von Ausschmückungen, frei von Überverdeutlichungen. Sie ist aufs Wesentliche reduziert und dabei sind manche Sätze dann so kunstvoll gebaut und von einer so klaren Schönheit, dass sie regelrecht Erhabenheit ausstrahlen. Manche möchte man sich gleich notieren, so schön sind sie. Im Anhang weist Thea Mengele dann ihr beeindruckendes Referenzsystem aus. In den Text eingewobene, kursiv hervorgehobene Zitate, etwa von Marguerite Duras oder Fernando Pessoa, von Ingeborg Bachmann, Annie Arnaud oder Virginia Woolf. Das sind keine Ornamente, mit denen sich eine Belesene schmücken will, sondern genau gesetzte Akupunkturnadeln an Nervensträngen. Ein großes Versprechen auf die Zukunft.
Jürgen Deppe über Thea Mengele nach den Fähren. Wallstein Verlag, 175 Seiten, 20 Euro. Theodor W. Adorno hat wiederholt darüber nachgedacht, wie Kunst mit dem Grauen von Auschwitz umgehen kann. Er sprach in diesem Zusammenhang von der Scham der Kunst angesichts der Erfahrung des Leids. Vor knapp einer Woche erhielt Jonathan Glazers Film A Zone of Interest mehrere Oscars. Gezeigt wird die häusliche Idylle des Lagerkommandanten Höss in unmittelbarer Nähe des Vernichtungslagers. Auch die Literatur versucht immer wieder, sich dem Unfassbaren zu nähern. Zuletzt der Lyriker Willem Bartsch in seinem neuen Gedichtband. Auch er evoziert liebliche Naturbilder, anders aber als im Film fehlt die Tonspur des Grauens. Die Literaturkritikerin Beate Tröger erklärt, warum ihr Bartschs Gedicht erhebliches Unbehagen verursacht.
Man muss dazu sagen, Wilhelm Bartsch, 1950 in Eberswalde geboren, ist ein Autor, der häufig in Sonettform schreibt, in dem Fall in Form des elisabethanischen Sonetts, also jeweils mit einem Couplet am Schluss, in dem sozusagen nochmal eine Art Fazit oder eine Art Aufhebung des vorher Gedichteten vorgenommen wird. Und in diesem Gedicht wird also beschrieben, wie eine Idylle umgangen wird, die Kiefernhaine, wir finden uns im schönsten Wiesengrunde, heißt es. Wir haben also etwas, was der Film von Glaser einerseits auch macht, nämlich die weniger schreckliche, die darstellbare Seite des Konzentrationslagers zu beschreiben. Aber, und das ist der entscheidende Unterschied, das Gedicht bewegt sich ausschließlich in Reimen. Und Sie haben es gerade schon angesprochen, Theodor Adorno hat über Lyrik nach Auschwitz und die Verbindung von Kulturkritik und Gesellschaft im Angesicht der Barbarei nachgedacht und ist damals zu dem Diktum gekommen, dass nun beileibe kein Verdikt war, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben sei barbarisch. Wenn man dieses Gedicht von Wilhelm Bartsch nun genauer anschaut, dann merkt man tatsächlich ein wachsendes Unbehagen, das in dem Couplet gipfelt, wo ich dann dachte, nein, also so kann man eben nicht über Auschwitz sprechen, weil in diesem Couplet zwar die Frage, ich zitiere es jetzt mal, wie kann ich Auschwitz noch unfassbar fassen, wenn wir Gas geben und die Welt verprassen, die Frage nach der Darstellbarkeit gestellt wird, dann aber eingefriedet wird in einen Reim, in eine Harmonie, die in Anbetracht des Zivilisationsbruchs meiner Ansicht nach nicht mehr möglich ist. Vor allem, wenn man sich anhört, dass es hier tatsächlich auch von Gas geben spricht dieses Gedicht und zwar einerseits auch anspielt auf ein NPD-Wahlplakat, andererseits aber mit dieser Ambiguität oder Ambivalenz des Wortes Gas geben zu fahrlässig umgeht. Also die Lust am Wortspiel, die Freude am Reim und letztlich auch die harmonische Aufhebung dieses Gedichts scheinen mir unangemessen für den Gegenstand, den der Lyriker hier zum Thema macht.
Wem war der große Wurf gelungen hier mit Kindern lebenden in Höhen? Bögen in diesem Feuergruben-Großrevier. Das ist ein Zitat aus diesem Gedicht. Ich frage mich, bei dem Gruben-Großrevier, da taucht für mich der Lausitzer Kohlebergbau auf. Der große Wurf, das ist ein Zitat von Eichmann. Ist das entschlüsselbar oder entsteht durch das Montieren so ganz unterschiedlicher Begriffe und Bilder nicht ein Misston, etwas Schräges, etwas, was wirklich auf eine falsche Spur kommt?
Ja, genau. Und ich glaube, dass es, Sie haben es gerade mit dem großen Wurf, mit diesem Eichmann-Zitat im Zusammenhang mit der Wannsee-Konferenz, wo die Frage, ob die Vernichtung von Millionen Menschen tatsächlich gelingen kann, mit genau diesem, wir müssen den großen Wurf wagen, beantwortet wurde, zynischerweise, brutalerweise, dass aber dann in dem, wie auch im schönsten Wiesengrunde Adorno angespielt wird, eigentlich eine Gleichmacherei von unterschiedlichen Kontexten über diese Zitierweise vorangetrieben wird. Und nochmal, ich denke, dass der Anspruch, das alles zusammenzudenken, in dem Gedicht formuliert ist, dass er aber in dem, wie das in Reime gepackt ist, in dem, wie die Zitate eigentlich alle gleich behandelt werden, die Anspielungen, wir fanden uns im schönen Wiesengrunde, da könnte man auch an kein schöner Land, wo wir uns finden, wohl unter Linden denken. Also da ist eine starke Gearbeitetheit da. Da ist aber etwas in dem Bewusstsein des Sprechers verrutscht, im Versuch, die Schrecklichkeit zu fassen, dann letztlich auf diese konventionellen Mittel zurückzugreifen und einfach zu wild und zu wenig fokussiert zu kollagieren und zu montieren, was er an Kontexten da alles im Gedicht drin haben wollte und will.
Ich möchte Sie nochmal als Literaturkritikerin fragen, ist das ein Ausrutscher eines ja doch sehr versierten Lyrikers, der viele Gedichte geschrieben hat, der sich durchaus auch einen Namen erworben hat, oder ist das vielleicht auch etwas, was einem passiert, wenn man das Gefühl hat, man kann es ja auch mal so leicht und spielerisch machen. Also hat das etwas mit der Zeit zu tun, in der wir leben, dass jemand sich so verirrt?
Sagen wir es so, um ein Buch auf den Markt zu bringen und unter Leute zu bringen, ist ja neben dem Autor noch ein ganzer Tross von Mitarbeitenden im Verlag tätig, jemand von der Presse, jemand im Lektorat. Mich wundert ein bisschen, dass dieses Gedicht eines, wie Sie sagen, versierten und mit Meriten bedachten und seit vielen Jahrzehnten schreibenden Autors in dieser Form, in diesem Band erscheint.
Beate Tröger über ein Gedicht von Wilhelm Bartsch, nachzulesen in Hohe See und Niemals Land im Wallstein Verlag. Das war der Büchermarkt. Nach den Nachrichten folgt Forschung aktuell. Ein schönes Wochenende wünscht Carsten Huck.